Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Donnerstagvormittag, eine neue Ausgabe SWR1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Martin Wichelski. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie sind Direktor des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell, haben eine Professur in Konstanz und erforschen globale Tierwanderungen aus dem All heraus. Und dazu haben Sie jetzt sehr lange, sehr intensiv mit Raumfahrtbehörden zusammengearbeitet. Juckt es Sie langsam auch, vielleicht mal selbst ins All zu starten?
Das wäre natürlich toll, aber ich meine, wir können das am Boden auch so ein bisschen machen. Wir fliegen selber hinter den Vögeln, Fledermäusen, Insekten her. Also da kann man auch mal...
Wie fliegen Sie da hinterher?
Naja, wir haben vom Institut aus eine Cessna, also so einen kleinen Flieger. Da kommen Antennen dran, da können wir den Tieren zuhören, also den Sendern auf den Tieren zuhören. Und dann eben zum Beispiel mit Fledermäusen über die Landschaft fliegen, um zu verstehen, was die da machen.
Und was machen die da? Wie verstehen sie die? Das ist ja die große Frage.
Ja, das ist eigentlich so wie Sputnik. Wir haben so einen kleinen Sender, der sitzt auf diesem Tier, winzig klein, und der übermittelt uns, was dieses Tier macht. Und dann können wir wirklich dabei sein, also auch in absoluter Dunkelheit bei den Fledermäusen oder Insekten, die nachts über die Alpen ziehen, und verstehen, wie die mit den Flügeln schlagen, welche Höhe die fliegen, wie der Herzschlag ist, wie sie auch mit anderen Tieren interagieren. Also man ist da wirklich wie so ein, wie so ein Mitflieger, wie so ein kleiner Nils Holgersson mit dabei auf diesem Tier und versteht, was es macht.
Ich könnte mir vorstellen, Sie gucken heute natürlich auch ganz besonders, was bei der ISS los ist, denn 10.05 Uhr ging es heute Morgen los, also vor ein paar Minuten sind Sie gestartet. Zwei russische Kosmonauten, ein amerikanischer Astronaut, denn bei der ISS sind Sie auch beteiligt. Können Sie das mal erklären, was dahinter steckt?
Ja, die ISS, die Raumstation, ist ja eine Experimentalplattform. Und das Schöne ist, da kann man schnell mal was hochschicken, was relativ billig ist, was auch wieder repariert werden kann. Das war bei uns auch schon ganz wichtig. Und wir haben da einen Empfänger hochgeschickt mit den russischen Kollegen zusammen, mit einer Riesenantenne. Und diese Riesenantenne kann am Boden ganz kleine Sender aufnehmen, die Signale aufnehmen. Und damit haben wir eigentlich ein System geschaffen, was das Internet der Dinge über Satellit macht.
Das heißt, Sie haben auch diese Tiere erstmal ausstatten müssen mit Sendern. Wie kompliziert war das beispielsweise?
Naja, das geht jetzt erst los, weil das System ist jetzt erst wirklich am Testen und am Lostreten.
Noch haben Sie keine Daten von Tieren vermutlich?
Also wir haben am Boden schon Daten, aber noch nicht über die ISS. Da kommen jetzt gerade so die ersten, die wir testen. Aber im Prinzip ist das Tier dann unten mit einem Sender ausgestattet, so kann man sich vorstellen wie ein winziges Handy, das dann eben das Signal, wenn die ISS drüber fliegt, hochschickt und dann wieder zu uns über Moskau runter zu uns zurück.
Und verfolgen Sie da nur einzelne Tiere? Oft sind Tiere ja in Schwärmen, gerade die Vögel unterwegs. Also wie ist es, man stellt sich das so ein bisschen vor wie beim Tracking, was ja gerade auch im Zuge der Corona-Pandemie diskutiert wird, auch für die Menschen. Da kann man wahrscheinlich auch Vergleiche finden, oder?
Es ist im Endeffekt eigentlich genau dasselbe. Wir wollen von Schwärmen von Tieren, nicht nur von einer Art, sondern von ganz vielen Arten, verstehen, wie die interagieren, was die zusammen machen und auch, was die uns dann eben über das Leben auf der Erde sagen können.
Ja, und dann auch vermutlich, was sie uns über Krankheitserreger und Entwicklungen sagen können.
Klar, Krankheitserreger ist jetzt gerade ein Riesenthema, aber auch Nahrungsverfügbarkeit, Klimawandel, generell der Wandel auf der Welt und natürlich auch Naturkatastrophen, alles das können uns Tiere möglicherweise vorhersagen.
Wie verbreiten Tiere Krankheitserreger? Professor Martin Wichelski, das ist eine Frage, mit der Sie sich sicherlich nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie beschäftigen. Und wir wollten über die Fledermaus sprechen, weil Sie sagen, ja, die steht zu Unrecht in einem sehr schlechten Ruf. Warum?
Genau, also immer wenn Krankheiten auftreten, heißt es, ja, die Fledermäuse haben es wahrscheinlich verbreitet. Und wir haben jetzt da eine Übersicht mal gemacht und man sieht, dass in einem Fall ja, aber in den ganzen anderen Fällen ist es völlig unklar, eher sehr unwahrscheinlich, dass es von Fledermäusen kommt. Im jetzigen Fall von Corona ist es ja auch so, dass der Erreger 20 bis 40 Jahre gebraucht hätte, um von der Fledermaus auf den Menschen zu kommen. Das heißt, es muss da andere Wirte geben. Und das ist für uns eigentlich das Wesentliche, dass wir sagen, die Fledermäuse können uns sagen, wo diese Wirte stecken, weil die offensichtlich interagieren mit diesen Wirten. aber nicht selber das übertragen.
Und gibt es denn so etwas wie einen Ursprungswirt? Ist der nicht auch ganz besonders interessant?
Der ist ganz besonders interessant, den müssen wir finden. Und da können uns eben diese Spürhunde, die Fledermäuse oder Flughunde in Afrika helfen. Also für Ebola, für SARS, für andere Krankheiten. Weil die fliegen überall rum und die haben dann, so wie wir jetzt nach der Corona-Krise, die haben Antikörper in ihrem Blut. Das heißt, wir können sagen, oh, diese Fledermaus hat mit dem Erreger interagiert, ist zusammengekommen, war offensichtlich bei dem Wirt. Und dann können wir nachvollziehen, wo war sie? Und dann eben sagen, wo könnte der Wirt stecken?
Also die Fledermaus gilt demnach nicht als Ursprungswirt?
Also natürlich hat jedes Tier hat Viren. Und man kann sagen, klar, die Fledermäuse, die haben ein besonders gutes Immunsystem. Da kann man eben diese Viren oder Antikörper gegen die Viren dann auch nachweisen. Aber in den meisten Fällen, die wir jetzt untersucht haben, kommt es nicht direkt von Fledermäusen.
Es gelten ja, man weiß es von Malaria, da sind es die Mücken, die sehr häufig auch Erreger übertragen. Erforschen Sie so etwas auch oder ist es bei Ihnen eher in diese Richtung, dass es größere Tiere sind?
Also bei uns geht es eigentlich um die größeren Tiere, weil wir die dann auch wirklich nachverfolgen können. Es geht natürlich um diese großen zoonotischen Krankheiten, die ja normalerweise dann wirklich von Säugetieren oder Vögeln, Säugetieren irgendwie auf den Menschen übertragen werden. Das sind ja die wirklich gefährlichen Krankheiten. Und da brauchen wir die Flughunde, die Fledermäuse, um uns eben wirklich dahin zu führen, wo der Wirt steckt, der wirkliche Wirt. Weil bei Ebola ist es genauso. Das ist nicht bei Affen oder bei Fledermäusen, sondern es ist irgendwo, steckt im Regenwald, vielleicht im Ostkongo, ein Wirt für diese Krankheit und den müssen wir finden.
Und es gibt ja viele Umstände und man diskutiert natürlich auch, ja, das Verhalten des Menschen ist die eigentliche Ursache dafür. Inwiefern sind Sie auch an einer Erforschung dessen beteiligt?
Ganz genau. Also wir haben natürlich vor 10, 15 Jahren schon vorhergesagt, dass sowas kommen wird. Das war völlig klar. Wenn man weitermacht, diese Interaktionen zu haben zwischen Wildtieren und Mensch, in dem Sinn, dass der Mensch die Wildtiere tötet, auf Märkten verkauft, da irgendwie zusammenpfercht in kleinen Einheiten, die Tiere werden krank, klar werden dann die Viren freigesetzt. Das ist völlig klar und auch in der Zukunft wird es immer wieder kommen. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir diese Märkte verhindern, dass wir diesen Wildtierhandel verhindern, weil sonst wird es immer wieder kommen.
Professor Martin Wekelski ist der Direktor des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie. Inzwischen Ihr Gebiet wurde erweitert.
Ja, wir arbeiten jetzt nicht nur an Vögeln, sondern eben auch an Säugetieren, Fledermäusen, Insekten und eben auch am Schwarmverhalten von Fischen, ein Kollege der Ian Cousin, und am Sozialverhalten von Menschenaffen in der ganzen Welt, also in den Zonen, wo die Menschenaffen leben, die Meg Crowfoot, eine Kollegin aus Amerika.
Das klingt so, als sei da auch das Verständnis jetzt größer geworden, dass ja alles mit allem zusammenhängt, was wir gerade in dieser Krisensituation auch erleben. War das mit ein Grund?
Das war mit ein Grund. Also das Land hat ja entschieden, dass es wirklich in der Richtung investieren will. Auch Max Planck hat entschieden und die Uni Konstanz. Wir haben ja ein Exzellenzcluster über Schwarmverhalten, Kollektivverhalten. Also auch da geht es wirklich in die Richtung zu verstehen, wie Tiere interagieren. Weltweit, das ist ja auch das, was Humboldt vor 250 Jahren schon wollte, dass man über das Zusammenspiel der Teilchen das große Ganze versteht. Und da sind wir jetzt gerade dran.
Und jetzt liegt der Fokus im Augenblick natürlich auf Krankheitserregern, weil da so dringender Handlungsbedarf besteht. Und die Artenvielfalt spielt dabei auch eine Rolle. Inwiefern?
Ja, wir sind ja bei Max Planck oft nicht so an den direkten Tagesthemen dran, sondern wirklich an den langfristigen Lösungen. Und da ist es eben so, dass Biodiversität eine ganz große Rolle spielt. Wir haben eben vor 10, 15 Jahren schon vorhergesagt, dass es zu solchen Ausbrüchen kommen wird, wenn Menschen eben immer mehr mit Tieren interagieren. Bei uns mit den Massentierhaltungen, in den Tropen mit den Tieren, die im Regenwald leben oder in den anderen Zonen der Tropen leben. Klar, da gibt es Krankheiten, die wir dann durch diese Interaktion auf den Menschen übertragen können. Das war vorhergesehen, das wird es auch in der Zukunft geben. Wir können dann nur für die Zukunft was dagegen machen.
Jetzt fällt ja häufig der Satz, ja, in Asien ist der Ursprung. Das sehen Sie als Wissenschaftler wahrscheinlich anders, weil Sie einen globalen Blick darauf haben.
Genau, also jetzt gerade ist es in Asien, aber es gibt auch in Afrika, in Amerika, auch in Nordamerika. Die spanische Grippe war im mittleren Westen von den Massentierhaltungen, Schweinehaltungen. Also wir sind da alle dran beteiligt und müssen einfach unsere Gewohnheiten umstellen. Es muss aus meiner Sicht globale Tabus geben für Massentierhaltungen und eben auch diese Tiermärkte, wo Tiere aus dem Regenwald dann an Menschen verkauft werden.
Aber wie will man solche Tabus herstellen, die ja über Jahrhunderte gewachsen sind? Das hat ja auch viel mit einer Kultur zu tun. Man wird so einen Markt nicht einfach verbieten können, weil der macht dann an anderer Stelle, wie wir es gerade auch erleben, einfach wieder auf.
Ja, ich glaube, es muss sich in so einer Krise global durchsetzen, dass man sagt, also entweder man will die nächste Krise wieder genauso, dann wird sie auch wieder genauso kommen, das kann man jetzt schon sagen, oder man macht was anders. Und wenn wir was anders machen wollen, dann müssen wir jetzt als Weltgemeinschaft uns dazu aufraffen, sowas wirklich umzusetzen. Ich glaube, das ist kein Problem, das ist machbar. Die Leute machen auch mit, das sieht man ja, jeder ist dabei, auch weltweit. Und ich glaube, es ist machbar.
Das Gute ist ja immer, man kann bei sich selber anfangen. Also wo kann man jetzt aktuell von Ihrer wissenschaftlichen Expertise her gesehen, wo kann jeder bei sich anfangen?
Ich glaube, einfach lokal auf dem Markt einkaufen, schauen, wo seine Sachen herkommen, dass man weiß, man kriegt das aus dem Ländle, da wird Gutes produziert und dann ist es auch für die Natur und die Tiere gut.
Und Markt, aber da natürlich auch wieder gewisse Sicherheitsvorkehrungen, die uns wahrscheinlich jetzt lange begleiten werden.
Die werden uns lange begleiten. Das ist auch gut, glaube ich. Also ich glaube, das ist sehr gut, was wir daraus lernen können, weil die nächste Krise kommt. Und wenn wir da vorbereitet sind, dann geht es uns jetzt besser und in Zukunft besser.
Die wahren James-Bond-Fans wird die Frage nicht wundern, Professor Martin Wiekelski. Aber als Ornithologe unterstelle ich Ihnen mal, Sie haben sich intensiv mit James Bond befasst, oder?
Ja, klar, da geht es ja um die Vögel der Karibik. Wir arbeiten in Kuba, wir arbeiten auch an Fregattvögeln in der Karibik, die uns möglicherweise den Pfad von den Hurricanes vorhersagen können, weil die so in dem Übergangsbereich zwischen Wasser und Luft für uns die Feuchtigkeit messen. Also das ist klar, das ist da, wo James Bond herkommt und wo er hingehört.
Der Vogelkundler James Bond, der Ian Fleming dann den Namen für Bond gegeben hat.
Genau.
Und der soll ja wirklich monatelang auf Inseln dort gelebt haben. Nahrungsmittelversorgung war knapp. Also der hat wohl mal gesagt, ja, ich kenne alle karibischen Arten von Vögeln. Ich habe sie auch alle gegessen. Ja. Ist es bei Ihnen auch so? Wie weit sind Sie gegangen für Ihre Forschung?
Naja, also Essen braucht man die nicht mehr, aber natürlich auf diesen einsamen Inseln gelebt zu haben, ist schon mal ganz schön, mal 2 Wochen ganz allein auf einer Insel zu sein. Bei mir war das Galapagos schon ziemlich spannend, weil man dann auch mit Tieren ein völlig anderes Verhältnis hat in dieser Zeit. Das ist wirklich eine komplett andere Welt, wenn man alleine ist mit den Tieren, als wenn man in einer Gruppe ist.
Können Sie uns da einmal mitnehmen? Was haben Sie da erlebt?
Da war das dann zum Beispiel so, dass unsere Reisratten, das ist eine eigene Art, die gibt es nur auf dieser einen Insel in Galapagos, die kannte ich so ein bisschen und die waren dann einfach bei mir auf dem Tisch gesessen, auf der Schulter rumgeturnt. Die Eulen waren tagsüber im Camp, der Landleguan saß dauernd bei mir unterm Tisch. Die Seelöwen waren unten dann am Strand dauernd mit mir zusammen. Also das war völlig anders, die haben mich gekannt, also es war klar, die kennen mich auch mit den anderen Menschen zusammen, aber wenn die anderen nicht da sind, dann kommen die ganz nah zu mir.
Heißt aber, der Mensch wird dort gar nicht als Fremdkörper wahrgenommen?
Nein, und ich glaube, das ist in vielen Gegenden so. Wenn die Menschen mit den Tieren keine schlechte Interaktion haben, dann sind die Tiere normalerweise relativ schnell zahm und zutraulich und man hat ein sehr gutes Verhältnis.
Aber es ist natürlich so, in der Natur gilt fressen und gefressen werden. Also insofern, der Mensch hat natürlich auch das Tier als Nahrungsquelle. Kommt das dort gar nicht vor?
Also in Galapagos schon auch, klar. Ich meine, Fische und auch die frühen Siedler haben natürlich auch Vogeleier gegessen. Und auch die Schildkröten sind natürlich von den Walfängern gegessen worden. Das ist ein Riesenproblem. Aber ich glaube, dass man auch die Nahrungsversorgung so organisieren kann, dass es gut funktioniert. Ich meine, ein Schäfer hat auch mit seinen Schafen ein gutes Verhältnis und trotzdem nutzt er die. Und ein Bauer genauso, der seine Kühe kennt oder seine Ziegen kennt. Also ich glaube, wenn man ein natürliches Verhältnis zu den Tieren hat, dann kann man auch mit den Nutztieren gut umgehen.
Haben Sie sich aus dieser Zeit wahrscheinlich auch etwas für Ihr Verhalten im Alltag mitgenommen, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, ich glaube, was ich da verstanden habe, ist, dass Tiere untereinander interagieren. Also wir haben zum Beispiel ein Reptil, die Meerechse. beobachtet und gesehen, dass die auf die Warnrufe von einem Vogel reagiert, weil ein Greifvogel kommt. Also diese über Grenzen hinweg, also dass ein Reptil einen Vogel zuhört, um einem anderen Vogel zu entkommen. Also diese Interaktion war für uns eigentlich auch maßgeblich interessant.
Welche Tierarten können Naturkatastrophen vorhersagen, Professor Martin Wiekelski? Das ist eine Frage, mit der Sie sich beschäftigen. Wie wird denn so etwas erforscht?
Also bisher war das so, dass die Leute hingegangen sind nach Naturkatastrophen und gefragt haben, habt ihr irgendwas gemerkt? Haben sich Tiere irgendwie komisch verhalten? Und das ist natürlich immer problematisch, weil irgendjemand verhält sich immer komisch. Ja. Das heißt, da muss man dann genau nachfragen. Und jetzt mit den modernen Methoden, die wir haben, können wir den Tieren einfach eben ihr eigenes Messgerät mitgeben. Die sagen uns dann, jetzt verhalte ich mich ganz komisch und auch meine anderen Kollegen verhalten sich komisch.
Aber was ist denn ein komisches Verhalten bei einer Kuh zum Beispiel?
Also bei der Kuh haben wir es in den Abruzzen angeschaut vor dem großen Erdbeben vor ein paar Jahren. Und da war es so, die sind erstmal eingefroren. Die haben sich... Also
eingefroren heißt Schockstarre, oder?
Schockstarre, genau, die haben sich nicht mehr bewegt und stehen zusammen im Stall mit den anderen Kühen und auf einmal ist alles komplett ruhig. Aber dann drehen die Hunde durch und dann drehen die Kühe durch und dann drehen die Schafe durch und die Hühnchen und die Truthähne. Und auf einmal ist auf dieser Farm dann sowas wie ein Börsencrash. Jeder dreht komplett durch für eine Stunde ungefähr. Und dann ist wieder Ruhe.
Und ist das auch eine Stunde im Vorfeld des Ausbruchs oder wie sind da die zeitlichen
Bezüge? Das ist ein paar Stunden im Vorfeld des Ausbruchs. Das ist eigentlich super spannend, weil dadurch bekommen wir eine Vorwarnzeit möglicherweise. Also wir haben 8 große Erdbeben angeschaut. 7 davon haben diese Tiere wirklich wunderbar vorhergesagt, Stunden vorher. Das heißt, wir sind jetzt dran. Wir haben ein Echtzeitsystem. Wir kriegen jetzt alle 3 Minuten die Daten von dieser Farm. Und haben 1 von diesen kleinen Erdbeben jetzt schon richtig vorhergesagt, ein paar Stunden vorher.
Ja, wirklich spannend. Die Ameisen spielen tatsächlich auch eine Rolle in Sachen Erdbebenforschung. Inwiefern das denn?
Ja, ein Kollege von mir, Uli Schreiber, der ist eigentlich Geologe, der wollte messen, was aus dem Erdmantel an Gasen hochkommt. Und ist draufgekommen, da sitzen immer diese Ameisen. Und hat dann gesagt, ach, ich gehe jetzt einfach nur immer an die Waldameisenhaufen und da ist immer diese Spalte aus dem Erdmantel. Und dann kam eben raus, die verhalten sich auch verrückt vor kleineren und größeren Erdbeben.
Inwiefern?
Die werden super aktiv, die gehen alle an die Oberfläche von diesem Ameisenhaufen und man sieht eine richtig große Veränderung im Verhalten.
Also da merkt man einfach, wie intelligent die Natur ist und wir haben tatsächlich wohl verlernt, darauf zu gucken.
Und ich glaube, das müssen wir jetzt wieder, das können wir wieder. Wir können ja weltweit jetzt sehen, was Tiere machen und ich glaube, daraus kann man wirklich natürliche Intelligenz generieren und wirklich auch für den Menschen viel lernen.
Erleben wir da eine natürliche Revolution? Was glauben Sie?
Ich glaube, dass jetzt nach der industriellen Revolution vor 150 Jahren jetzt wirklich die natürliche Revolution kommt. Die derzeitige Krise bringt es, glaube ich, noch besser hervor. Das ist jetzt wirklich so ein Übergang, wo wir sehen, so kann es nicht weitergehen. Und jetzt können wir auch wieder von Tieren lernen.
Und da merkt man an Ihrem Grinsen im Gesicht, das ist gerade auch zu sehen. Also Sie spüren da gerade auch eine große Chance für die Wissenschaft.
Ich glaube, für die Menschheit. Ich glaube, dass wir jetzt schon langsam wieder verstehen, wo die ganzen anderen Hochkulturen in der Vergangenheit waren, die ja mit den Tieren gelebt haben und von ihnen gelernt haben. Das ist jetzt, glaube ich, ein Übergang in der Menschheitsgeschichte, der wirklich spannend sein könnte.
Welcher Vogel ist denn eigentlich schuld, dass Sie Ornithologe geworden sind?
Also ich würde sagen, das Wichtigste war wahrscheinlich ein Kuhreiher. Und zwar haben sich da offensichtlich Kuhreiher nach Bayern verflogen in den 70er Jahren. Das kommt alle 10 Jahre mal vor. Und die sind zufällig auf der Wiese von meinem Großvater gelandet, wo die Kühe waren.
Und dann haben Sie was gemacht?
Ja gut, ich habe die fotografiert, damals natürlich mit einer normalen Kamera, die man dann entwickeln muss, einen Film entwickeln und habe das dann an die Vogelwarte geschickt, hier in Radolfzell. Und die haben gesagt, oh spannend, hier geh nach München zum Ornithologen, lass dich da mal beraten, was das alles soll und so. Und da war eben klar, keiner wusste, wo die herkommen, wo die hingehen.
Hatten Sie denn damals schon ein besonderes Auge auch, dass Sie sich dafür überhaupt interessiert haben? Weil diese Bereitschaft, sich dafür zu interessieren, die ist ja als kleiner Dötz nicht unbedingt gegeben.
Ja, also ich glaube, wenn man auf dem Bauernhof aufwächst oder mit dem Bauernhof, mit seinen Großeltern irgendwo, dann versteht man schon, dass Tiere irgendwas Wichtiges sind, dass die einem auch was sagen können, dass die Persönlichkeiten haben. Und klar, da schaut man dann drauf.
Wie hat sich das dann weiter für Sie entwickelt? Sie hatten ja Gelegenheit, dann wirklich in Amerika an ganz besonderen Universitäten von Westen her, in Seattle sind Sie gewesen, über den mittleren Westen in Illinois bis dann nach New Jersey auch zu unterrichten, zu forschen und dort viel Zeit zu verbringen.
Ja, zu der Zeit war eigentlich Amerika interessanter, weil dort junge Leute mehr Gelegenheit gekriegt haben, sich zu entwickeln. Das war an der University of Washington in Seattle. Das ist natürlich traumhaft, weil da ist man direkt am Meer, man hat die Berge, man hat unglaublich tolle Leute an der Uni, die Vordenker sind in vielen Bereichen. Wir konnten dann auch in Panama, am Smithsonian arbeiten, im Regenwald. Also es war eine großartige Zeit und ich glaube, die Interaktion auch zwischen den Fachbereichen. Also wir haben dann in Illinois vor allem auch mit den Radioastronomen viel gemacht, die diese großen Teleskope aufgebaut haben, die man so aus Amerika kennt.
Aus vielen Filmen auch wahrscheinlich.
Aus vielen Filmen kennt, genau. Und mit diesen Persönlichkeiten, die das wirklich konstruiert haben, die das erfunden haben, konnte ich dann reden. Und die haben auch gesagt, hey, mach doch mal sowas für die Biologie. Warum seid ihr Biologen so doof und macht nicht ein globales System?
Haben Sie sich aus dieser Zeit etwas mitnehmen können, auch für das globale, für das vernetzte Denken, was Sie jetzt hier eher im Kleinen, würde man meinen, in Radolfzell und Konstanz erleben?
Ja, wahrscheinlich schon, weil ich glaube, die Wissenschaft vor allem an so einer Uni wie in Princeton ist natürlich global. Da kommen die ganzen Leute von der UNO runter, von New York. Der Joschka Fischer war da und mit dem haben wir öfter mal gesprochen. Also ich glaube, diese globale Vernetzung hat dort wirklich schon den Anfang genommen und dann war eben klar, es kann nur über ein Satellitensystem funktionieren, weil nur so kann man die Welt von oben vernetzen.
Und jetzt gerade, wir haben es auch in den Nachrichten nochmal gehört, sind zwei Kosmonauten und ein Astronaut unterwegs zur ISS und ihr Projekt Icarus ist auch mit der ISS verbunden. Wenn Sie jetzt da auf die Weltraumwissenschaft gucken, da gab es ja immer diesen Kampf auch zwischen Amerika und Russland. Wer ist denn da aktuell vorne?
Also ich würde sagen, jeder hat seine Qualitäten. Die russischen Kollegen sind unglaublich gut in der bemannten Raumfahrt. Da ist auch praktisch noch nie was passiert. Die sind wahnsinnig vorsichtig, passen unglaublich gut auf ihre Leute auf. Also wirklich toll, auch dieser Weltraumbahnhof in Baikonur, so verrückt das ist.
Von da ging es auch heute Morgen wieder los?
Genau, so toll ist es auch, wenn man dann die ganzen Bäumchen sieht, die Leute, die Kosmonauten seit Gagarin gepflanzt haben und auch der Alexander Gerst zweimal. Also wirklich toll, aber natürlich die Amerikaner mit der Hochtechnologie auch ganz weit vorne. Aber man muss eben auch sagen, hier im Ländle, in Friedrichshafen, unsere Airbus und SpaceTech, so die deutsche Weltraumtechnologie, die sind ganz, ganz, ganz weit vorne. Die sind viel besser als ihr Ruf. Also ich würde sagen, dass da inzwischen eben die Amerikaner eher hierher schauen, um auch Technologie zu übernehmen.
Merkt man da vielleicht, dass es auch nur gemeinsam geht? Also ist das vielleicht die Weltraumwissenschaft ein gutes Beispiel dafür, wo die einzelnen Nationalitäten eher in den Hintergrund treten?
Auf jeden Fall. Das ist vor allem bei so einem globalen System, das wir jetzt aufbauen wollen, auch der Fall. Wir machen es mit den russischen Kollegen. Das deutsche Weltraummanagement, das ist die DLR, ist da ganz wesentlich. Die sind wirklich auch Vordenker und Vorreiter, Pioniere auf dem Gebiet. Jetzt wollen wir mit der NASA zusammen was machen, wieder. Also ich glaube, dass es dort durch diese internationale Vernetzung einfach immer viel besser wird und auch natürlich zum Frieden auf der Welt beiträgt. Es ist ja auch nicht das, was die internationale Raumstation machen soll.
Das ist schon echt erstaunlich. Da machen sich jedes Jahr die Zugvögel auf nach Afrika oder nach Südeuropa zum Überwintern. Mhm. Professor Martin Wiechelski, wo steckt dann denn das Navi bei den Vögeln?
Also die wollen natürlich erstmal aus ihrer Grundtendenz raus nach Süden fliegen, weil da ist es offensichtlich besser, da ist es wärmer. Also es steckt schon was in den Genen. Aber ich glaube, was man in der Vergangenheit nicht so richtig erkannt hat, ist, dass da auch wirklich eine Zugkultur gibt. Also die lernen voneinander, die sind ja dauernd miteinander in Verbindung. Und auch wenn die nachts fliegen, früher hat man gedacht, so ein Singvogel, der fliegt alleine nachts irgendwo über die Alpen oder nach Afrika. Aber jetzt wissen wir, die reden untereinander, wir können da inzwischen zuhören, was die sagen. Und die checken genau ab, muss ich jetzt höher fliegen, ist da die Luft besser, sind da mehr Vögel? Also die können wirklich voneinander lernen in der Luft nachts.
Also dieses Flugkontrollsystem ist da sehr ausgeprägt. Was wissen Sie denn darüber, wenn Sie sagen, wir wissen, was die miteinander reden? Was reden die?
Naja, also wir wissen es nur von ein paar Individuen bisher. Und die sagen einfach, hier bin ich, wer ist denn sonst noch da? Also so ein bisschen wie die Hupe auf der Autobahn. Wenn jemand zurückhupt, dann weiß man, da sind viele unterwegs. Aber was genau die untereinander austauschen, wissen wir leider noch nicht. Da fangen wir gerade an, erst zu verstehen, wie dieses ganze Schwarmverhalten, dieses Kollektivverhalten funktioniert.
Wissen Sie denn schon, woher die Vögel wissen, wann sie los müssen?
Also die haben zum Teil natürlich eine innere Uhr, eine Jahresuhr, die ihnen dann sagt, oh, jetzt wird's schön langsam, die Tage werden kürzer. Und dann geht's los. Und da wissen wir inzwischen aber auch, dass diese Jahresuhren bei unterschiedlichen Populationen unterschiedlich ticken. Also zum Beispiel die russischen Amseln haben eine andere Jahresuhr, die fliegen bei höheren Temperaturen und längeren Tagen los. Und unsere deutschen Amseln, die fliegen viel später los. Also auch da merkt man, da ist eine lokale Kultur da, wo die Tiere lokal wissen, wann sie denn losziehen müssen.
Und wovon ist es abhängig, wer Langstrecke fliegt und wer die Kurzstrecke nimmt, also sprich Afrika und Südeuropa?
Also da gehen wir davon aus, dass sich das über Jahrzehnte, Jahrhunderte entwickelt hat, dass da manche Arten eben gefunden haben, hier ist jetzt zum Beispiel im Mittelmeerbereich nicht genau unsere Nahrung, die wir brauchen. Und dann sind manche Individuen weitergeflogen und denen ist es dort so gut ergangen, dass eben dann dort eine richtige Zugkultur draus wird.
Also das wäre im Grunde so jemand, der sich auf der Tour umentscheidet, oder?
Genau.
Und dass sich mal jemand verfliegt, kommt das auch vor?
Das kommt häufig vor und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Also wir haben es ja, zum Beispiel mein Vorgänger Peter Berthold hat es ja zeigen können, dass sich offensichtlich ein paar Mönchsgrasmücken nach England verflogen haben im Winter und jetzt ist da so eine richtige Zugstraße draus geworden. Also eine richtige Population, die wirklich dann jetzt in England überwintert.
Aber dass so etwas auch mal dramatisch endet, dass man dann den Kontakt verliert, gibt es so etwas? Das ist ja für Sie als Wissenschaftler dann ja auch eine kritische Situation.
Wir wissen, das gibt's, aber wann genau und wie genau, das wollen wir jetzt mit diesem neuen System rausfinden. Weil wir wissen ja, jedes Jahr sterben ungefähr 2 Milliarden Vögel auf dem Weg von und zurück nach Afrika. Das ist ganz normal. Die werden ja auch dann ersetzt jedes Jahr sozusagen durch die neuen.
2 Milliarden.
Ja, es ist unfassbar. Ja. Aber wir wissen nur von ein paar hundert vielleicht, wo die sterben und was denen passiert. Und jetzt wollen wir über dieses neue System wirklich rausfinden, wo fliegen die hin? Fliegen die irgendwo auf dem Atlantik raus? Gibt's Niedrigdrucksysteme, Tiefdrucksysteme, die denen schaden? Oder ist es der globale Wandel? Ist es die Wüstenausbreitung? Was ist es denn wirklich, was die Vögel so stark im Rückgang hat?
Professor Martin Wekelski, Millionen Zugvögel machen sich Jahr für Jahr auf den Weg gen Süden. Wir haben gerade schon darüber gesprochen und Sie haben eine unglaubliche Zahl genannt. 2 Milliarden Zugvögel schaffen es nicht. Was ist das für ein dramatischer Rückgang?
Also es gibt natürlich immer das Sterben von den Zugvögeln. Die leben ja zum Teil nur 1-2 Jahre. Was im Moment aber passiert, ist, dass wir wirklich 30% dieser Zugvögel verloren haben über die letzten 20, 30 Jahre. Also da tut sich massiv was. Es ändert sich wirklich die Welt massiv zum Schlechteren hin. Und da müssen wir aufpassen, dass wir verstehen, an was das liegt und es auch dann für die Tiere und dann natürlich letztendlich auch für den Menschen besser machen.
Wenn Sie noch keine klaren Erkenntnisse haben, dennoch wird es sicherlich einige Spekulationen geben. In welchem Bereich liegen die?
Das liegt natürlich daran, dass sich die Welt ändert, also der globale Wandel. Sehen wir natürlich daran, dass sehr viel überbaut wird, Natur wird zerstört. Aber auch natürlich die Klimaveränderung wirkt da ganz stark mit. Aber wie genau diese Interaktion zwischen Naturveränderung, Klimaveränderung und so weiter ist, das verstehen wir noch nicht genau.
Es gibt auf der einen Seite dann das Sterben der Zugvögel, auf der anderen Seite viele Berichte auch über Insektensterben, Bienensterben. Hängt all das miteinander zusammen? Vermutlich doch schon, oder?
Wir denken, dass das alles zusammenhängt. Wir denken auch, dass wir über die Singvögel, die ja viel auch Insekten fressen, auch diese Fragen ein bisschen in den Griff kriegen, dass wir sehen, wo ist denn das größte Sterben der Insekten? Weil wir die Insekten selber sehr schwer bloß beobachten können, aber über die Vögel können wir das sehr gut machen oder über die Fledermäuse auch. Das heißt, da ist sehr viel Forschungsbedarf, da wird auch ein bisschen mehr gemacht, aber immer noch viel zu wenig, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema sein wird in der Zukunft.
Können Sie mal so ein Szenario aufzeigen, was denn passiert, wenn das mit diesem Sterben so in dieser Dramatik weitergeht?
Also ich denke, das Wesentlichste, wo wir es unmittelbar sehen, ist natürlich die Bestäubung von Nutzpflanzen, die wir ja jetzt auch in vielen Bereichen schon über Bienen, die man dann hin und her bringt, machen können oder machen müssen.
Drohnen sind da schon im Gespräch.
Ja, also Drohnen sind ein bisschen overrated. Also auf Drohnen würde ich nicht viel zählen. Die Drohnen der Bienen, also die männlichen Bienen vielleicht schon eher. Ja.
Da sind wir wieder bei der Natur.
Ja, aber ich glaube, man sollte da wirklich sagen, dass man die natürlichen Grundlagen so wieder aufbaut, dass eben Insekten kommen können und auch die Nutzpflanzen bestäuben können.
Jetzt haben Sie aber das Szenario noch nicht aufgemacht. Wie wird das dann aussehen?
Ich denke, was man machen müsste, wären Flächen, die nicht intensiv genutzt werden, wo man auch keine Spritzmittel einsetzt für die verschiedensten Sachen, dass da eben Insekten Rückzugsgebiete haben, um sich wieder aufzubauen, um die Populationen wieder aufzubauen und von dort aus dann kleinräumiger in die Nutzflächen reinzufliegen.
Mit neuen Düngeverordnungen ist man damit ja gerade auf dem Weg. Ist das ausreichend? Was sagen Sie?
Ich glaube, es ist ein guter Anfang. Ich glaube aber auch, dass viele von den chemischen Mitteln, die eingesetzt werden, möglicherweise in der Kombination, in der sie dann langfristig in der Landschaft sind, wirkliche Schäden verursachen. Da verstehen wir noch ein bisschen zu wenig davon. Ich glaube, dass man da wirklich systemisch rangehen muss und in vielen Bereichen versuchen muss, so weit wie es geht, die Natur wiederherzustellen, dass sich die selbst regenerieren kann. Und da fehlt es noch an vielen.
Ihr Magen knurrt, es ist kurz vor 12, von daher machen wir Schluss. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Professor Martin Michelski.
Eins gehört.